Herzlich willkommen zur Impro Lounge, dem Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und für sich. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und für sichs. Und in der 6. Folge der Impro Lounge unterhalte ich mich heute mit Christian Johannes Käser, Mitbegründer des An und für sichs. In der heutigen Folge erfahrt ihr, wie Christian uns beibringt, was Nietzsche zur Impro zu sagen hat, was die katholische Kirche mit dem Erfolg des An und für sichs zu tun hat
und warum ich und der Gary für mehr Freaks in der Impro sind, also zumindest inoffiziell.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Christian, es ist Oktober 2024 und ich freue mich, mit dir die 6. Folge der An und für sich Impro-Lounge aufzunehmen. Du kommst aus Herisau in Appenzell-Ausserrhoden, wie du mich aufgeklärt hast, bist studierter Philosoph, Musical-Darsteller, Lerncoach, Erfinder des Pumpernickel, der musikalischen Stegreif-Comedy, du bist Sachbuch- und Krimi-Autor sowie Vater von 4 Kindern. Du hast das An und für sich 2005 mitbegründet und bist seit bald 20 Jahren nonstop mit dabei. Beim An und für sich warst du der geistige Vater der Töpferei, der Namensgeber des Theater im Zollhaus und zusammen mit Simon Schwegler der erste künstlerische Leiter des An und für sich. Und nun bist du hier bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Christian.
Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf, in dieser schönen Lounge.
Ja, ich muss ja zugeben, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe es ja mit einem echten Podcast-Profi zu tun. Eine kleine Seitennotiz, Familienchaos. Nachdem ihr alle Impro-Lounge-Folgen gehört habt, könnt ihr mal zu Familienchaos rüberzoomen, wo Christian mit seiner Frau über das, über den Alltag zwischen Pubertät und Trotzphase.
Du bist gut. Man muss sagen, der Gary ist sehr ein treuer Hörer. Also der Volk kommt raus und am nächsten Tag sagt er mir schon, das eine Kind hat das und das andere Kind hat das. Also es ist beeindruckend. Ja.
Es stimmt. Also wenn ich mal nicht mit dem Podcast verschrieben habe, dann habe ich fast ein bisschen Stress. Ich meine, eine Podcast-Liste muss immer leer sein. Ich habe immer einen Stress, wenn da Folgen sind in den abonnierten Podcasts, die ich noch nicht gehört habe. Ja. Aber ich höre sehr viele Podcasts, die auch wöchentlich erscheinen. Also
nicht schlecht.
Ich habe sonntags immer ein bisschen Podcast-Stress. Aber es ist sehr empfehlenswert, Christian und seiner Frau zuzuhören, wie sie sich manchmal total uneinig und manchmal total einig über Kindererziehung sind. Du hast vorhin, als ich dir den Einleitungstext präsentiert habe, ein bisschen geschmunzelt, als ich gesagt habe, Namensgeber des Theater im Zollhaus. Warum hat dich das so ein bisschen amüsiert?
Ja, also denkt, also habe ich quasi ich den Namen gegeben? Natürlich nicht. Wir sind eine Namenskommission gsi und ich finde das im Nachhinein eigentlich immer noch lustig. Wir sind eine Gruppe gsi, wo wirklich jenste Sitzungen haben wir gemacht zum Thema Namen. Also wirklich sehr, sehr viele. Und dann haben wir so eine Liste von Namen gehabt. Ja. Darf ich ein paar Namen sagen?
Schieß los,
also
bitte.
Comedia mit K.
Das war mit Abstand der beste Name.
Der Gary ist wirklich, hat sich eingesetzt, hat alles gegeben, den Namen hat es nicht durchgesetzt. Dann haben wir noch keinen Schauspielplatz, habe ich natürlich gut gefunden. Und der Gary, ich glaube gar nicht, du gehst mich an. Und dann haben wir die paar Namen verschiedenen Leuten eigentlich gezeigt, aus der Kulturszene, aber auch Leute, die irgendwie bei Werbeagenturen arbeiten. Und spannend ist der Konsens, alle Leute haben gesagt, was ist genau euer Problem? In Zürich nennt man ein Theater so, wie der Ort, wo es ist. Also Theater im Zollhaus. Macht das einfach so. Und also, sie haben gefunden, die ganzen Sitzungen sind echt völlig nutzlos.
Und das war auch ein bisschen frustrierend, weil ich noch weiß, der Beginn dieser Sitzung war, das Einzige, was wir nicht wollen, ist einen langweiligen Namen.
Ja.
Und nichts gegen den Namen Theater im Zollhaus, aber originell ist er nun mal wirklich nicht.
Nein, also sie haben einfach auch die Marketing-Leute gefunden, es gibt einfach gute Gründe, man weiss, wo es ist und so. Theater an und für sich haben wir uns auch noch überlegt, wieso haben wir eigentlich den ausgeschlagen?
Ein Hauptargument war, euer Name eurer Firma ist schon kompliziert und verspielt.
Ja.
Dann sollte der zweite Brandname, der sollte sehr offensichtlich sein und nicht nochmal einen komplexen Namen. Und wir wollten nicht, dass An und für sich das ja nicht nur das lokale Theater ist, sondern auch Unternehmenstheater macht, auch eine Gruppe ist. Wir wollten das nicht, dass das so gleichgesetzt wird.
Aber es könnte natürlich jetzt auch wieder so marketingtechnisch teilweise kritisiert werden, dass die Leute nicht wissen, dass An und für sich hinter dem Zollhaus steht. Ja. Und wir werden auch immer wieder angehalten bei Shows, doch zu sagen, eine Produktion von an und für sich. Mhm. Früher haben wir immer gesagt Theater an und für sich, so sind wir auch früher, haben wir uns so genannt und jetzt sind wir an und für sich. Mhm. Und das ist manchmal nicht so einfach zum Kommunizieren.
Ja, schon gar nicht, wenn du dann die nächste Brand-Level hast, wenn dann Leute nicht verstehen, dass das an und für sich im Theater im Zollhaus die Show Maestro macht. Yeah. Und wenn du halt nur den Zugang zu Maestro hast, dann hast du vielleicht das Gefühl, das ist Maestro, ohne dass du diese anderen Ebenen kennst. Ja, aber ich nehme an, dass die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, denen ist diese komplizierte Markenwelt der Zürcher Impro-Szene komplett ein Begriff. Christian hat ja auch schon spannende Marken erfunden, zum Beispiel Pumpernickel. Das war, als du deine erfolgreiche Solo-Karriere gestartet hast. Ich beginne mal so den Biografie-Teil. Wieso Pumpernickel und was war der Pumpernickel?
Also ich habe einfach angefangen, Lieder zu improvisieren allein und habe das. Es hat eigentlich schon noch viel damit zu tun, dass ich so viele Kinder habe, weil es nicht so einfach ist, Theater und Familie unter einen Hut zu bringen.
Wann ist dein erstes Kind geboren?
2012.
Ah ja gut, Pumpernickel ist 16 entstanden, also 4 Jahre später. Ja,
ja so wird 16, weißt du das noch? Ja,
ich habe ungefähr aber das Plakat in der Töpferei gesehen von der ersten Show.
Aber klar, die Vorläufer sind natürlich, vorher habe ich schon ein bisschen mit dem umexperimentiert, allein mit der Gitarre Lieder improvisieren. Mhm. Und das Nützliche, ist, das Familienkompatible ist gewesen, dass ich eigentlich allein probe und allein das mache. Das heisst, es braucht keinen zusätzlichen Probeaufwand. Mhm. Und klar, die Shows am Abend sind dann gleich gewesen. Und dann habe ich angefangen, in der Töpferei mit dem ausprobieren vor dem Publikum, Geschichten erzählen und Lieder improvisieren. Und vermutlich, im Nachhinein würde ich sagen, habe ich mich ein bisschen verstecken und habe mich nicht mit meinem Klarnamen so bezeichnet, sondern habe irgendeinen Pumpernickel, weil ich gerne Pumpernickel damals hatte. Also, ja.
Ja.
Und eben, also dann habe ich das so ausprobiert und Lieder improvisiert und das ist eigentlich eine coole Form gewesen. Ich konnte experimentieren, bin dann irgendwann bei den grössten Schweizer Talenten eingeladen worden mit dem Format und habe dort...
Ah, du hast dich gar nicht selber beworben, die haben dich angefragt.
Ja, das ist so, die haben die meisten, muss man sagen, fragen sie. Auch wenn du dann dort fragst hinter der Bühne, dann fragen sie, ja, ich habe aber, es ist so, sie haben mich gefragt, willst du das machen? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ist doch komisch, sie haben doch da die Castings, mit denen werben sie ja dann auch, wenn die Leute so Schlangen stehen. Ja. Und ich bin dann tatsächlich, ich habe gesagt, ich will an so ein Casting gehen. Und ich bin dann irgendwo...
Aber du hättest gar nicht gewusst, die hat nicht direkt nie sein.
Ich hätte nicht müssen. Nein, aber ich habe gesagt, ich will das einfach, sicher auch, vielleicht auch noch mit ein bisschen Angst zu tun gehabt, dass mich die dort verheizen und dass ich vor, dass das gar nicht funktioniert, oder? Ja. Und dann bin ich irgendwie in einem Schulhaus in Zürich, irgendein Gimmi, irgendwas, Engi oder so, ist mir dann wirklich so mit all diesen jugendlichen Tanzgruppen bin ich dort angestanden. Und irgendwann bin ich in ein Schulzimmer reingekommen, wo dann 3 so Jurymitgliederinnen dort gehockt sind. Und da habe ich ein Lied improvisiert. Ich habe ihnen dann aber einfach auch noch so ein bisschen erklärt, wie ich das mir würde vorstellen im Fernsehen. Weil ich habe schon ein bisschen Schiss gehabt, dass das könnte Schäbs rauskommen. Und das ist denen, glaube ich, auch egal, ob Schäbs rauskommt. Also die haben wirklich, die lassen einfach Leute dort durch und wenn es mega schlecht ist, ist es gut fürs Fernsehen. Ja. Wenn es mega gut ist, ist es gut fürs Fernsehen. Und ich bin dort mega gut gewesen.
Oder es gibt ja, das habe ich mir mal erklären lassen, weil Simon und ich sind ja auch mal an so einem Casting gewesen, sind auch eingeladen worden und haben dann einen befreundeten Fernsehproduzenten gefragt und der hat gesagt, es gibt 3 Dinge. Schlecht, super gut oder eine tolle Geschichte. Und das wird gesucht. Ja,
okay, ich bin die tolle Geschichte gesehen.
Vielleicht bist du die tolle Geschichte oder sehr gut gewesen. Denn du hast ja damals 4-mal Ja bekommen. Aber um die Enthüllung des Fernsehens noch vollständiger zu machen, du bist zwar 4-mal Ja bekommen, aber nicht weitergekommen.
Ja, das fragen mich auch immer wieder Leute und das ist auch so von dem Format komische Ecke gewesen, dass sie, du hast 4-mal Ja gehabt, aber dann haben sie quasi wie gesagt, man hätte nochmal die, weitergekommen sind, hat man nochmal in einem Raum besprochen, welche nimmt man jetzt ins Halbfinale. Mhm. Ich glaube, das ist einfach mehr, weil sie nicht noch mehr Sendeplätze hatten. Und dann hat die Redaktion letztlich hat zusammengestellt, wer ja weiterkommt. Und die Jury hat dann so ein bisschen gefaked in einem Raum gesagt, wir nehmen die und den. Aber im Nachhinein war es eine coole Erfahrung, wirklich sehr viele gute Rückmeldungen. Es ist ausgestrahlt worden und damals war das ja wirklich grosses Samstagabend-Fernsehen. Mhm. Und nach der Ausstrahlung, also Minuten, 30 Sekunden später, sind Mails und so reingeprasselt von wildfremden Leuten. Und noch heute gibt es so Primar-Leute, die damals in der Primarschule waren, die mich wiedererkennen, mhm, weil sie mit ihren Eltern das geschaut das haben. Ja, so die Samstagabend, das, wo früher bei uns Wetten das war, ja, das gibt es ja auf jeden Fall fast nicht mehr. Und Schweizer Talent ist das noch so ein bisschen gewesen. Mhm. Ja.
Also wer es googeln möchte, ich glaube auf YouTube kann man das noch sehen, wie ich, wenn ich mich richtig erinnere, Christian Sven Epini.
Der Johnny Fischer. Die sehen etwa gleich aus.
Ich habe ihm ein Liebeslied
gesungen. Ja. Was wirklich ein Zufall war, ich habe mir nicht entschieden, wem, und ich habe dann immer ein Liebeslied gesungen. Ja.
Cool. Das war die Frage 0, die steht nämlich gar nicht auf meinem Zettel. Jetzt kommt, jetzt kommt die erste Frage auf meinem Zettel. Christian, seit wann machst denn du Impro?
Haben wahrscheinlich alle, die da gesessen sind, gesagt, ja, schon das ganze Leben. Das ist ein bisschen die blödsinnige Antwort, weil man ja nicht improvisieren kann. Ich mache Impro in der Art, wie wir sie machen, seit 00, also seit dem Jahr 2000, mhm, würde ich sagen. Und zwar, vielleicht ist es an 01 gewesen, ich bin damals von Barcelona zurückgekommen. Ich habe 99, 2000 ein Erasmus-Jahr in Barcelona gemacht. Und bin ziemlich lost gsi, habe nicht gewusst, was mache. Ich habe noch studiert. Und dann hat der Roman Ricklin ist bei uns in die Wege gekommen und hat mit uns zu mögeln. Der Roman Ricklin, muss ich sagen, ist ein Autor, auch mit Heinz der Specht früher, jetzt Ricklin Schaub unterwegs.
Und auch Ewige Liebe, oder?
Er ist einer der Schreiber von Ewige Liebe. Und damals hat er ein Kinderstück geschrieben und ihm hat noch ein Darsteller gefehlt. Und ich habe früher noch Musik gemacht mit ihm, also auch in einer anderen Band, so in seinem Umkreis. Und dann sind wir dort dem zum Morgen gekocht, dann schaut er mich so an und sagt, du, geez, hättest du Lust, da mitspielen? Und ich sag, komm, spinnst du? Nein, es ist eine professionelle Produktion, also mir zu Geld verdient, ich habe aber noch studiert. Mal, das kannst du schon. Und so. Und dann hat er mich dort reingeholt in die Produktion und es hat mir richtig den Ärmel reingezogen, so theatermässig und als Weiterbildung. Und jetzt komme ich dann erst auf die Impro, habe ich wollte mich weiterbilden und habe Impro gemacht und habe dann dort einen Impro-Kurs besucht beim EIT, Eidgenössischen Improvisationstheater. Das sind so die ersten im Raum Zürich, die damals Impro gemacht haben. Und so bin ich dann in die Impro reingekommen. Ich habe nebenher so die klassische Schauspielschiene weiterverfolgt, mich weitergebildet. Und Impro habe ich gemerkt, wow, das ist schon dann immer, immer wichtiger geworden.
Das ist vielleicht eine super Überleitung zur zweiten Frage. Und warum machst du Impro? Hat sich das verändert zu dem, was dich mal reingezogen hat? Und
also ich glaube, es ist vor allem einfach können seich machen. Ich weiss noch, das Gefühl habe ich mir wie so gesagt, ich habe ja Philosophie studiert und es ist schon so, dass ich im Gymi so einen Philosophielehrer hatte, das hat mich schon fasziniert, aber ich bin jetzt keine Barbara Bleisch, oder? Ich habe mit ihr studiert.
Wer ist Barbara Bleisch?
Barbara Bleisch ist die berühmteste Schweizer Philosophin momentan, würde ich sagen. Ein schönes Buch, das ich dir empfehlen kann, die Mitte des Lebens, hat sie jetzt gerade geschrieben, über so Midlife, also so, oder was dann die Mitte des Lebens ist, ist ja ein bisschen egal, aber sie ist, mit ihr habe ich eben studiert. Und jetzt schweifen wir schon wieder. Wir schweifen schon ein bisschen fest ab. Ja, geht der Podcast 2 Stunden.
Könnte passieren, zwei uns zwei.
Aber jedenfalls, auf was das überkomme, ich habe Philosophie. Ich glaube, ich bin nicht so ein guter Philosoph. Und also einfach irgendwie etwas hat mir dann, glaube ich, gefehlt. Auch an der genauen analytischen Detailfähigkeit. Und in der Impro habe ich gemerkt, bin ich auf die Bühne gekommen und habe gemerkt, du kannst eigentlich einfach Scheiß machen. Das ist echt viel cooler, wie irgendwelche Kant-Texte lesen und analysieren. Und da habe ich gemerkt, wow, aber mit dem kann man ja sogar auch Geld verdienen, habe ich dann dort können. Das ist ja geil, das ist ja der Hammer. Und dann hat es mich noch mehr wie das etablierte Theater oder das geschriebene Theater, eben, hat es mir so eine Freiheit gegeben. Und ich höre ja den Podcast sehr intensiv immer und glaube, schon viele haben von dem geredet, von dieser grossen Freiheit, von dem Freiheitsgefühl. Impro ist, glaube ich, manchmal wie Fliegen. Ja.
Cool. Und ist das, hat sich das verändert in den jetzt bald 24, 23, 24 Jahren, die du Impro machst? Oder würdest du sagen, dieses Kern ist immer noch dasselbe?
Ja. Der Kern ist immer noch dasselbe und die Freude am Impro machen ist erstaunlicherweise, und ich versuche das einmal wieder mal zu hinterfragen, der Kern ist immer noch der gleiche. Natürlich gibt es vielleicht Showformate, wo man dann ein bisschen viel gespielt hat, wo man denkt, das Format hat sich jetzt ein bisschen abgenudelt, aber so die Kernfreude, die kindliche, spielerische Freude, ich glaube, die habe ich noch. Und gleichzeitig versuche ich mich auch hinterher zu fragen, wie wir da auch schon darüber geredet haben, Melanie hat auch über das Alter in der Impro geredet, die Gedanken mache ich mir natürlich auch.
Jetzt machst du fast 24 Jahre Impro und vor 12 Jahren, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, hast du damit angefangen, Solo-Impro. Ah nee, vor 12 Jahren hast du ein Kind bekommen. Vor ungefähr 10 Jahren hast du angefangen, Solo-Impro zu machen.
Ja.
Unterscheidet sich dieses Freiheit-Pflegegefühl, wenn man quasi alleine in der Kommunikation mit dem Publikum ist oder wenn man als Gruppe auf der Bühne steht?
Ja, es unterscheidet sich, glaube ich, schon ein bisschen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Solo-Impro so ganz ein anderer Planet ist, weil man ist nicht allein, man ist ja mit dem Publikum und man kommt in eine spielerische Beziehung zum Publikum, in einer guten Solo-Show. Ich bin noch viel mit Liederlich unterwegs, das ist ein Liedermacherinnen-Format, wo man eigentlich, wo es gestandene Leute, wo halt einfach die Lieder geschrieben haben, kommen und ich komme dann als Improvisateur. Und dort ist schon auch so, stellt sich das ein, ich tritt im Dialog mit dem Publikum und das Fliegengefühl entsteht schon auch aus dem Ping-Pong. Oder aber auch, wenn man sich vielleicht selber in einer Geschichte plötzlich wiederfindet, wo man vorher nie gedacht hat, dass man dort landet. Und das ist, glaube ich, so der Wow-Effekt, wo man allein hat, aber auch als Gruppe. Darum finde ich den schon ähnlich.
Was ist denn deine All-Time-Lieblingsshow?
Das ist eigentlich ganz klar, das ist John & John. Würde ich schon sagen. Ich
jetzt machen wir die alte historische Mottenkiste des anderen.
Ja, natürlich.
Jetzt musst du von Anfang an erklären, was John & John und wer John & John sind.
Du hast mich gefragt.
Ich habe dich gefragt.
Er ist kein Gründungsmitglied von An&Pfirsich, aber der Simon Gautschi ist zu An&Pfirsich gestossen. Und er hat so eine Bewegungstheaterschule in Belgien gemacht. Und ich finde, er ist ein faszinierender Impro-Spieler. Leute, die ihn vor 200 Jahren schon mal auf der Bühne gesehen haben. Und ich bin eigentlich von Chicago zurückgekommen und habe TJ und Dave gesehen dort. Und auch für alle Impro-Nerds, die die kennen, sind wunderbare zwei Impro-Spieler aus Chicago. Und die kommen auf die Bühne und machen etwas, was man mit Impro oft nicht macht. Sie fragen eben nicht nach einer Vorgabe. Sie sagen einfach, it's improvised, believe it or not. Irgendwie so.
Trust us, it's all made up.
Danke vielmals, bitte? Gary. Ich habe das genau, ja. Trust us, it's all made up. Und dann legt es einfach los und schaut noch so ins Publikum und du weißt, es ist improvisiert, du hinterfragst das nicht, dann holt es etwas raus. Das haben wir mit John & John auch gemacht. Und was wir vor allem gemacht haben, was ich glaube einfach nur in meiner Impro-Karriere, in dieser Art nur mit dem Simon gemacht habe, wir haben wahnsinnig viel geblockt. Also wir haben uns gegenseitig gnadet, wir haben einfach darüber diskutiert und haben gesagt, nein, das stimmt doch gar nicht, erzähl doch nicht so eine Sache. Oder wir haben auch in der Geschichte, wieso machst du jetzt das überhaupt? Und wir haben aber so eine spielerische Freude auch an dem gehabt, dass ich gefunden habe, hat auf eine Art auch funktioniert. Wir haben auch mit Musik und er hat so ein bisschen seine pantomimische. Es ist ein Format, das extrem auf uns zwei Typen zugeschnitten war. Und wir haben auch immer Whisky getrunken. Dazu muss man sagen, wir haben so Fake Whisky gemacht und der Gary und Simi, ja, musst jetzt nicht dich wehren. Es ist so gewesen. Sie haben einmal in einer Show in der Pause uns echten Whisky reingefüllt und haben uns sich natürlich köstlich amüsiert, wir haben immer so grosse Schlücke genommen, dann uns fast verschluckt haben.
Ja, es war ein legendärer Moment. Ja. Cool. Christian,
ja?
Was war dein Lieblings-An-und-Pfirsich-Moment?
Oh, da hätte ich vorbereiten sollen, weil das fragst du immer. Und wenn ich es gehört habe ich immer gedacht, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde aber sagen, was mir jetzt in den Sinn kommt, wenn ich dich auch so anschaue, wir haben ja angefangen 2005 und haben dann irgendwann eine Vergrößerung von An und für sich gemacht, also auch die Entscheidung, An und für sich so ein bisschen auf die nächste Stufe zu heben, mit mehr Leuten. Wir haben dann so, es hat ja so, in Zürich hat es so ein paar wilde Siechen gegeben, und die hätten uns wie so auf einer deutschen Autobahn, wenn man so manchmal links übergeht, und dann sieht man ihnen einen, und der, der dort im Auto gesessen ist, das war der Gary gewesen, nebendran der Niki und Simon Schwegler. Mhm. Und die sind gekommen und wir haben gesagt, hey, wir müssen die bei uns im Hippie-Bus reinholen und wieder auf die rechte, es geht das Bild nicht mehr auf, gell?
Aber ja, doch, das funktioniert nein, schon. Ihr wart schon der Hippie-Bus, genau. Ihr wart der Porsche, das ist schon wahr.
Und wir haben gesagt, wir holen sie rein, und dann haben wir in der Töpferei so eine Zusammenkunft gemacht, wo wir so Visionen entwickelt haben. Und ich weiss einfach noch, das war so eine wahnsinnige Aufbruchstimmung gewesen. Wir hatten so Ballon geschrieben. Mhm. Zum Beispiel auf meinem Ballon ist Impro-Musical gestanden. Damals hat man gefunden, wow, ein Impro-Musical, das können wir doch nicht. Und das haben wir noch gemacht, ein paar Jahre später. Und das war schon ein wahnsinnig kraftvoller Pfirsich-Moment gewesen.
Voll. Ja. Und was ist die eine Impro-Weisheit? Jetzt hätte ich auch wieder vorbereiten können als treuer Hörer des Podcasts. Die Frage kommt immer.
Es ist lustig, weil, als ich ihn gehört habe, ich dachte, ich muss mal etwas aufschreiben. Mhm. Die eine Impro Weisheit. Jetzt werde ich gerade nervös. Ich würde jetzt mal sagen, was mir in den Sinn kommt, ist eigentlich von ich habe ja mal philosophisch studiert, eigentlich vom Nietzsche. Die eine Impro-Weisheit ist, wie nennt er es genau? Die Freude und die Lust wiederfinden als Erwachsene, wo man als Kind hatte beim Spiel.
Und in welchem Zusammenhang sagt Nietzsche das?
Es ist ein Aphorismus von Nietzsche. Und es ist,
was ist ein Aphorismus?
Also so eine kurze Weisheit. Und da gibt es so eine Zusammenstellung von so Aphorismen von Nietzsche. Und bei ihm heisst es, er ist natürlich so ein bisschen maskulin geprägt, er heisst Reife des Mannes, die Lust wiederzufinden, die man als Kind hatte beim Spiel. Mhm. Und ich, jetzt muss man natürlich, ja, bei ihm sind es halt Männer gewesen. Der Mietzsche ist auch ein alter, weisser Mann gewesen.
Das stimmt.
Aber ich glaube, dass das genau das ist, was ich vorher auch gesagt habe. Wie wenn man früher, doch wenn man Lego gespielt hat, mhm, oder so, auch zusammen, dann hat man so, jetzt machst du das und dann mache ich das, und man hat sich so auch verloren in dem Spiel. Und das ist etwas, wo ich finde, findet man in der Impro, und die Lust darf man einfach in der Impro nicht verlieren. Mhm. Auch weil, du hast oft auch schon darüber geredet, wir sind jetzt ein Kurswesen, wir haben eine Masterclass, wir haben so auch den Ehrgeiz, wir machen das professionell und wir wollen es gut machen. Und gleichzeitig dürfen wir die Urspielfreude nicht verlieren, weil sie die Impro ausmacht. Das, mhm, ist der spielende Mensch, der Homo Ludens, mhm, oder? Wo man da eigentlich zeigt auf der Bühne. Und wir erzählen Geschichten, und du hast ja auch schon darüber geredet, wieso erzählen denn die Geschichte, wieso schreiben sie nicht auf? Ja. Nein, es ist eben genau, wir zeigen den Prozess vom Spielen auf der Bühne, und das ist für mich Improvisation.
Cool. Dann kommen wir zur letzten Frage des biografischen Teils.
Ja.
Was würde der Christian machen, wenn er nicht als Improvisateur mitunter sein Geld verdienen würde? Das ist jetzt ja bei dir speziell, weil du hast ja mehrere Jobs, und ja, Impro oder das An und für sich ist nur ein kleiner Job.
Ja.
Jetzt nehmen wir mal an, die 30%, die du bei uns angestellt bist, die hättest du nicht.
Mhm.
Was würdest du denn mit der Zeit machen?
Ja, momentan wäre es eigentlich klar, ich würde intensiver an meinem Krimi sitzen, also weil ich jetzt im zweiten Band dran bin und auch schon ein bisschen unter Druck bin. Und Schreiben ist schon sehr, sehr wichtig geworden und macht mir auch eine grosse Freude. Das ist, hat auch etwas Spielerisches, lustigerweise, mhm, weil man auch Geschichten kann erfinden kann. Ich würde noch mehr schreiben, und ich würde natürlich mir dann Zeit nehmen und irgendwo in eine Alphütte gehen und dort ein bisschen schreiben. Und ich wäre, was vielleicht auch noch gut wäre, ich wäre noch ein bisschen mehr am Abend mit meiner Familie und würde meine Kinder noch ein bisschen mehr am Abend auch sehen. So. Ja.
Ist dein Krimi über mehrere Folgen schon ausgeplant? Also wenn jetzt irgendwann das ein achtteiliger Superhit ist, der dann auf Netflix produziert wird, Können wir dann glauben, der Christian wusste schon am Anfang, wo das am Ende hinführen sollte? Oder schreibst du dein Krimi eher so Folge für Folge?
Ja, nein, gar nicht. Das habe ich ja beeindruckend gefunden an J.K. Rowling, dass sie der Harry Potter, hast du das Gefühl, sie hat ihn wirklich durchdesignt, mhm, über die 7 Bände. Gar nicht, nein. Ich habe einfach den ersten geschrieben und habe eine Ermittlerfigur und der hat natürlich seine Geschichte und da habe ich mir schon überlegt, dass nicht alles ganz abgeschlossen ist. Er ist am Schluss vom Fall immer noch so in der Midlife-Crisis. Und der Verleger, der Daniel Campa, ich von Anfang an, ja, Herr Käser, das ist eine Reihe, das ist auch klar und so. Und ich so, okay, wenn Sie das sagen, also die denken schon von Anfang an so ein bisschen in Reihe. Ja, und der Ermittler wird jetzt einfach weiter ermitteln, aber ich werde einen ganz neuen Fall machen und mal schauen, wo es ihn noch antreibt. Das finde ich auch mit ihm so ein bisschen raus.
Ja, da dürfen wir gespannt sein. Und dann schließen wir somit nicht nur den biografischen Teil deines Ermittlers, sondern auch deinen biografischen Teil ab und kommen zum zweiten Teil, zu Geralds Thema. Christian, du bist ja der letzte der verbliebenen, also du bist der letzte verbliebene der 5 GründerInnen des 41.
Ja.
Katharina, Anna, Frank, Matthias und Christian haben 2005 das 41 gegründet und mit eigentlich allen stehen wir auch immer noch in gutem Kontakt, in guter Beziehung, die sich entschieden haben, ihr Leben außerhalb vom 41 weiterzuleiten. Du bist immer noch da, Gott sei Dank. Wir haben noch eine Verbindung zum Anfang und das ist mein Wunsch für dein oder mein Thema, das eigentlich eine Frage an dich ist oder eine Bitte an dich. Ob du uns etwas erzählen würdest, wie die Gründerjahre, und von den Gründerjahren bin ich jetzt sehr großzügig, weil ich rede eigentlich von den ganzen Jahren, bevor ich gekommen bin. Ich bin 2013 ins 41 gekommen und 2005 wurde es gegründet. Erzähl uns mal, wie die Gründerjahre waren, auch für alle, die jetzt dazukommen, die in den letzten Jahren ins 41-Universum kommen, die das Zollhaus, die Töpferei am Rand und die 4 Shows pro Woche und all das sehen. Wie sah das am Anfang aus?
Ja, das ist eine spannende Frage. Muss man natürlich noch ein bisschen zurückgehen. Also, Gründerjahr, ich habe, glaube ich, in den 90er Jahren das erste Mal Impro gesehen am Open Air St. Gallen. Lustigerweise haben sie auf der Nebenbühne das EID Impro gemacht und schon dort habe ich gefunden, wow, das ist eine spannende, spannende Form. Und ich bin dann eben mit dem Impro-Kurs, der Fabian Unterrecker war lustigerweise auch in dem Impro-Kurs gewesen, 01. Oder ja, 01 ist es gewesen. Und dann habe ich die Form sehr faszinierend gefunden. Sie haben dann Improvenös ist dann gegründet worden. Es sind so verschiedene kleinere Improgruppen gegründet worden.
Aus diesem Kurs heraus?
Aus dem Kurs. Und ich bin aber dann dort in einer Theaterproduktion gewesen, mit Alfonso Di Monza, so einem Kindermusical, und habe dort bei Improvenös nicht können mitmachen aus Zeitgründen. Und dann habe ich gefunden, ich möchte aber auch so eine Impro-Gruppe, und es hat das Passwit damals gegeben. Weißt du, was das Passwit ist? Mhm. Ja. So zum Herdöpfelstock machen.
Ah, ja, stimmt. Ja. Also das zum Durchdrücken. Ja.
Dieses, nein, also so, man tut es so, glaube ich, so, das Drucken ist so
ein Stampfer.
Ein Stampfer. Oldschool. Und Passwit ist, wenn man sie so so, wie sagt man dem? Ist ja kein Fernsehformat. Nee, ich zeig's vor.
Ja, zeig's vor. Ist das wie so das Ding, womit man Salat trocknet?
Es gibt doch die Sendung, wo so 2 Kinder etwas müssen erklären.
Montagsmaler,
genau. Das ist jetzt genau.
Also beschreib uns bitte, wie es Passwit aussieht. Für all die nicht wissen, was das ist.
Es Passwit hat so eine runde Form und unten hat es wie so ein Messerli drin und dann dreht man oben so einen Hebel und tut da die Herdöpfel ja fein drehen.
Also ich habe es gerade nebenbei gegoogelt, es sieht aus wie eine Bratpfanne, wo man oben drin noch so einen Drehding zum Verkleinern drin hat. Okay, es gab die Gruppe.
Ja, okay, ich schweife ab. Und dort habe ich dann müssen, so wirklich an ein Casting, und das war noch lustig damals, ich bin in die Probe und dann ist auch noch ein anderer dann auch noch dort gewesen, und dann habe ich mit denen müssen auf der Bühne spielen. Und sie haben dann einen von diesen 2 ausgewählt. So. Wo sie dann gesagt haben, den nehmen wir jetzt meine da. Und dann bin ich in das Ensemble reingekommen. Und das Ensemble war relativ gross und hat auch so ein bisschen Spannungen dann gegeben. Es hat auch Leute gegeben, die haben schon viel Theater gemacht, aus anderen Ecken. gegeben. Es hat Leute gegeben, die haben Impro, ja, so ein bisschen enger gesehen, haben vor allem damals, ist noch, finde ich noch interessant, hat man sich schon im Passwitz so sehr stark gegen die reine Theatersportwelt so ein bisschen aufgelehnt. Wir wollen so richtige Stories, wir wollen Langformen machen. Und das ist eben dann intern, hat es Querelen gegeben, die sind auseinander, und dann hat man wirklich so ein bisschen in einem Gau, hat man dann gesagt, wir fünf, wir machen etwas Eigenes. Und dann haben wir gesagt, sorry, wir gehen aus dieser Gruppe raus. Der Frank und Anna und Katharina sind noch ein bisschen länger dabei gewesen, und die haben dann gefunden, wir machen etwas Eigenes.
Also die fünf sind du, Frank, Anna, Matthias, ja. Katharina, also die Gründer.
Genau, ja. Die Gründer. Und dann hat man sich getroffen, dort beim Hechtplatz, in so einem Kaffee, und hat eigentlich, ja, mal so ein bisschen erste Pläne geschmiedet, hey, wir machen jetzt eine eigene Gruppe. Sind alle sehr motiviert gewesen, alle sehr engagiert. Katharina Honecker war damals Primarlehrerin und so ein bisschen pädagogisch geschult, und sie hat schon dort eigentlich die Idee gehabt, wir wollen Impro spielen, aber wir wollen auch Kurs geben. Und dann hat man gesagt, hey, wir machen die Truppe, und dann haben wir so ein bisschen das, ich glaube, so ein bisschen die zwei Seiten gehabt. Anna, sie ist ursprünglich Balletttänzerin, sie kommt da so ein bisschen aus dem klassischen Theater. Und dann der Mef und der Frank sind so ein bisschen die Wirtschaftler gewesen, oder? Der Frank hat gerade students.ch mitgegründet. Die haben es nachher für irgendwie 50 Millionen irgendwie verkauft.
Diese Zahl ist komplett frei erfunden, keine Sorge.
Nein, aber es ist cool, dass sie das Unternehmen aufgebaut haben. Aber du hast gemerkt, und der Mef hat ursprünglich Wirtschaftsinformatik studiert. Und ich glaube, schon die zwei Jungs haben schon sehr stark das Ding gehabt, hey, aber wenn wir das machen, dann machen wir das richtig, oder? Und die Passion für die Impro war da gewesen. Und dann war es aber simpel gewesen. Wir haben einen Proberaum dann einfach beim Stadelhofen, haben in so einem, so ein Luftschutzbunker, so einem Keller gewesen, wo es so richtig so gestunken hat, wie so einem Proberaum nach diesen Teppich. Aber dort haben wir intensiv geprobt und haben im Le Philosophe in Dietike haben wir so unseren ersten Auftritt gehabt. Und haben aber auch dort schon eigentlich Langformat gespielt.
Wie war denn eure Rollenverteilung? Also für die anderen, jetzt hattest du Frank und Matthias so ein bisschen als die Wirtschaftler beschrieben. Was war denn Katharinas, Annas und deine Rolle in diesem Urteam?
Ich würde sagen, Katharina Honecker ist Pädagogin gewesen, also wo so auch, sie ist Theaterpädagogin und Primarlehrerin gewesen, hat eigentlich sehr viel Erfahrung gehabt, auch im Probeleiten, im Impro vermittelt. Anna ist so ein bisschen die intellektuelle Instanz gewesen, und ich bin auf dabei gewesen. Nein, ich bin so auch schon auch, ich würde sagen, ich bin ein Enthusiast. Also es ist immer so gewesen, ich bin sehr viel, oft bei auch Anfang vom Fußballverein, wo ich habe sehr viel Passion für Sachen und hat dann einmal, wir machen da und da und da. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt schon gerade ein bisschen vorspulen, die Idee für die Töpferei, du hast vorhin gesagt, ich sage den geistigen Vater der Töpferei. Ich bin dann auf New York einmal, einen Sommer lang, so Physical Theater Intensive habe ich dort gemacht. Und habe ich auch mal in Berlin gewesen, ich weiss so die zwei Städte, und habe gemerkt, hey, ein Theater ist letztendlich einfach ein Raum und ein paar Stühle. Und in Zürich habe ich so gefunden, ist immer noch die Mentalität, auch in allen Kaffee im Buch, zuerst drei Innenarchitektinnen, die einem das designen, und dann muss man einen Businessplan machen. Und weißt du, was ich meine? Also, es muss immer alles so extrem richtig und
konkret. Hoch und hochqualitativ und hochwertig.
Qualitativ und teuer. Und ich bin zurückgekommen mit der Vision, hey, wir brauchen eigentlich nur einen Raum, und dann haben wir unser eigenes Theater, und es ist so das erste Impro-Theater hier in der Schweiz. Und bin dann ein bisschen Räume scouten und habe dann die Töpferei gefunden.
Ja. Zu dem springen wir wieder zurück, weil das ist ja, wir beginnen ja 2005 mit dem An und für sich, und Töpferei ist 2009, 2010.
Ja.
Also eure Rollen sind, du bist Enthusiast, Anna die Intellektuelle, Katharina ist die pädagogisch führende Person, und dann habt ihr zwei Wirtschaftsjungs hinten dran, die das richtig machen möchten.
Ja, ja.
Ihr habt euren Proberaum und ihr habt euren die ersten Auftritte. Wie geht's dann weiter?
Dann ist ein Auftritt, haben wir gesagt, wir wollen künstlerisch wertvolle Impro machen und wir haben das weitergetrieben. Unser erstes Format hat «Due Gambi» geheissen. Das sind so zwei Beine, also zwei Stränge, die wir erzählt haben. Und dann hat Katharina wirklich gesagt, jetzt machen wir Kurs. Und das war noch speziell, weil ich ja nie vorher einen Impro-Kurs gemacht habe. Und dann haben wir einfach gesagt, hey, in unserem Raum schreiben wir das aus. Wer will, kann einen Kurs machen. Und dann haben wir, glaube ich, alle mit der Katharina zusammen mal, weil sie als quasi gelernte Theaterpädagogin das ja schon hat können, haben wir mit ihr zusammen einen Kurs gegeben und das so eigentlich Learning by Doing gelernt. Mhm. Und dann haben wir einfach ständig immer wieder Kurs ausgeschrieben. Irgendwann haben wir einen zweiten Raum gebraucht, weil wir halt parallel zu der Probe, weil es dort nicht mehr gegangen ist. Dann haben wir Felix und Regula Chille. Dort habe ich auch noch, da habe ich lustigerweise auch noch ich gescoutet, weil ich habe gemerkt, in Zürich, wo ist es am einfachsten zum Räumen finden? Bei den Chille. Und da habe ich Chille abtelefoniert. Und Felix und Regula ist katholische Chille im Kreis
vier. Das vier. Ist doch beim Bullingerplatz.
Beim Bullingerplatz, in der Nähe vom Fußballstadion eigentlich. Ja. Und dort haben wir den Kurs gegeben. Und das ist dann so, wo wir es heute ja auch haben, so beides. Ich glaube, in jeder Impro-Gruppe wollen die Leute das auch weitergeben. Und aus dem lernt man auch sehr, sehr viel. Und da sind sehr, sehr coole Leute sind zu unseren Kurs gekommen. Also damals, ja, Leute, die auch heute so in der Kulturszene unterwegs sind.
Und wie seid denn ihr überhaupt an Kursteilnehmerinnen gekommen? Also, wie habt ihr diesen Sprung von 5 Leuten in Zürich zu... Es kommen Leute zu uns?
Also zuerst ist mal sicher über Show, wenn man Shows gespielt hat, hat man da gesagt, bei uns kann man auch Kurs machen. Und dann sind aber schnell natürlich die Wirtschaftsinformatiker gekommen und haben eine Webseite gemacht und haben damals, der Frank hat ja students.ch mit aufgebaut, also sehr, glaube die Google, ich mag mich noch erinnern, die Google Ads, dass man die macht damals, ist so recht neu gewesen. Und das haben die zwei, das sind die zwei gewesen, die gesagt haben, ja, wir machen einfach Google Ads. Wenn du Theaterkurs googlest, bist du dann gerade auf unsere Seite gekommen. Haben wir unsere erste Webseite gehabt. Und dann ist auch schnell über online sind Leute gekommen, wo, man hat mir auch gemerkt, dass Leute, die zum Beispiel neu auf Zürich kommen, wir haben dann immer gesagt, wir wollen Single-Kurs anbieten. Und Anna ist immer dagegen gewesen. Sie hat auch, das ist so ein bisschen sie als so ein bisschen, Instanz der Hochkultur hat gefunden, Spiel macht sicher kein Single-Kurs, oder? Also, Kommerz und so E und U ist schon auch dort immer wieder mal ein bisschen eine Diskussion gewesen.
Jetzt muss ich auch sagen, was ist E und U?
Also, elitäre Kultur und Unterhaltungskultur. Ah, okay. Das wäre eine spannende Frage. Ich habe mir jetzt das nicht überlegt für dich, aber in Europa haben wir das ja oft noch sehr stark, die Unterscheidung. Mhm. Und was ist denn Impro? Ja. Wahrscheinlich ist es Unterhaltungskultur.
Jetzt, du hast es ja sehr beschrieben, die ersten Jahre darüber, was ihr gemacht habt. Mhm. Was mich interessieren würde, auch als Geschäftsführer, der jetzt dieses Team von 20 Leuten begleiten und betreuen darf, was hat euch 5 oder euch 4, ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch zu 5 oder schon zu 4 seid, was hat euch im Innersten zusammengehalten? Was war für euch, es ging sicher nicht um Geld, es mag im Impro gegangen sein, aber warum ihr miteinander? Was war der Kit?
Was uns zusammengekippt hat, ist, ja, also sind wir wieder Freude an dieser Kunstform. Die haben wir geteilt. Also in der Probe Freude, auch die Kunstform weiterzuentwickeln. Damals in der Schweiz haben eigentlich alle Theatersport gespielt. Und so 3 gegen 3. Und man hat schon gefunden, das ist auch ein bisschen langweilig. Immer die gleichen Spiele und der, damals hat man noch den Gebärdendolmetscher genannt und hat den 100.000 Mal gespielt und einer hat ihn mega gut können. Und schon da, anfangs von den Nullerjahren, hat man gefunden, das ist auch ein bisschen abgenudelt. Und uns hat schon getrieben, wir wollen die Kunstform Impro weiter treiben. Und natürlich sage ich jetzt so, die einen haben gesagt, hey, Impro in die Welt hinaustragen. Schon so ein bisschen mehr Frank, wo gesagt haben, das müssen auch viel erfahren. Wir wollen auch viele Leute haben. Also so, auch ein bisschen der kommerzielle Gedanke. Und dann vielleicht so eher die andere Seite eben, wo gesagt hat, aber es muss gut sein, es muss wirklich Substanz haben und es muss gute Impro sein. Aber die Freude an dieser Kunstform, die hat uns zusammengehalten.
Und das hat euch unterschieden von den anderen Gruppen, die damals unterwegs waren? Also wenn Improvenös war noch da, das Eidgenössische Impro-Theater war noch da, ich weiß nicht, wer damals sonst noch in Zürich, aber was war denn das Identifikatorische für das Theater an und für sich im Vergleich zu den anderen?
Wir haben sicher auch, muss sagen, Ressourcen gehabt, um sehr viel Lebenszeit investieren in das. Mhm. Weil sicher alle sind ein bisschen in einer Umbruchsphase gewesen, oder? Also, ich sage jetzt mal, Katharina hat weniger wollen unterrichten. Die Anna hat, manchmal ist sie irgendwie auf L.A. geflogen und hat dort in einer Oper noch irgendwie getanzt. Aber sie hat eigentlich, also sie hat auch Zeit gehabt. Ihre Tochter ist gerade älter geworden. Ich habe noch gar kein Kind gehabt. Mev und Frank, der Frank hat zwar Students Schmidt aufgebaut, ist aber dort auch schon, hat auch so ein bisschen neue Gefilde gesucht. Wir haben sehr viele Ressourcen gehabt. Wir können viel Zeit investieren. Mhm. Das ist sicher, würde ich sagen, damals schon ein Standortvorteil gewesen für uns. Weil wir haben viel Lebenszeit dort an und für sich investiert, probt, überlegt, Sitzungen, konzeptet. Und das ist für sicher ein Vorteil gewesen, warum wir dann auch so schnell, warum das dann auch so schnell vorwärts gegangen ist. Und klar, wenn man jetzt davon redet, Leute in Shows, das unterschätzt man heute noch. Wir haben dann schon auch am Anfang viel auch vor wenig Leuten gespielt. Also da hat es schon Zeit gebraucht, bis dann die Leute richtig gekommen sind.
Und so habt ihr jetzt weiter Kurse gegeben und ihr habt Shows gespielt. Was passiert so in dem Meilenstein als nächstes? Ihr habt einen zweiten Ort, ihr etabliert euch. Ja.
Ja, aber dort kommst du dann ja schon, du auch dann schon bald mal schon so ein bisschen Spiel. Also man treibt dann im Format weiter. Also man experimentiert sehr viel mit neuen Formaten. Das könnte jetzt vieles aufzählen. Da sieht man dann wahrscheinlich auch unser Jubiläum. In unserem Jubiläumsjahr werden vielleicht alte Formate wieder aus der Kiste geholt, wo man ausprobiert hat. Mann und Frau oder Jukebox.
Gott auf Zeit.
Gott auf
Tutti
Zeit.
Tutti Frutti.
Tutti Frutti. Und dort hat man dann, wir sind dann mit dem Comedy House, damals hat es noch Meyers geheissen, haben wir einen grösseren Ort gefunden, wo wir an einem grösseren Ort haben können spielen. Dadurch, dass man Kurs gibt, gibt es mehr Leute, die sich für Impro interessiert haben. Und dann eben sind so die jungen Pflänzli in Zürich wieder aus dem Boden gespielt, andere Gruppen wie Harry Olli. Und man hat gemerkt, da passiert etwas in Zürich mit der Impro. Und so ist es Schrittli für Schrittli vorwärts gegangen. Wir haben immer auch schon, was wir jetzt heute auch machen, so Retreten gehabt, wo man zum Beispiel einmal sind wir auf Sarne und ist dort zusammengesessen und hat auch wirklich, hat sicher auch wieder so Grabenkämpfe gegeben, so im Sinn von, hey, wir wollen grösser werden, wir wollen mehr, wir wollen richtig professionell werden. Und an die andere Seite, die vielleicht gesagt haben, Qualität, wir wollen auch kleinere Sachen machen, nerdigere Sachen machen. Und so haben wir aber, in dem Motor ist dann schon so am Laufen gewesen. Ja. Dann ist irgendwann die Töpferei, jetzt sind wir schon langsam die 4 Jahre. Ja,
ja, ja. Du kommt, siehst, kommt die Töpferei ins Spiel.
Und dann kommt die Töpferei ins Spiel, der Ort, wo man hat, wo man dann auch kursmässig einen super Raum hat, wo man Kurs geben kann. Und dann kommt schon bald einmal, was man ja auch von anderen Impro-Gruppen jetzt in Deutschland natürlich gesehen hat, der Impro-Business-Gedanke, hey, wir könnten das auch für Firmen machen. Da kommen so die ersten Firmenaufträge, wo man das für Firmen macht, wo man dort auch ausprobiert, sich die Hörner abstoßt, auch mal scheitert in einer Firma.
Also habt ihr erst 2010 damit begonnen oder habt ihr es nicht schon früher gemacht?
Nein, das haben wir schon früher noch gemacht. Ja. Also dort meistens hat man es am Anfang noch so Teambuilding genannt, oder hat man gesagt, wir machen einen Teambuilding-Anlass mit Improvisation. Und doch, das hat man schon, aber da wäre jetzt schwierig zu sagen, in welchem Jahr genau das angefangen hat. Und das hat man ja nicht als eigene Abteilung bezeichnet. Also man hat ja gesagt, hey, wir machen das auch für Firmen, meldet euch bei uns. Und wir haben jetzt aber nicht, wir haben uns ein bisschen abgrenzt gegenüber dem Forumtheater. Das Forumtheater war noch relativ stark gewesen. Wir haben jetzt nicht so viel Forumtheater gemacht zu dieser Zeit.
Also würdest du sagen, wenn du darauf zurückdenkst, dass, also ich glaube, was ich jetzt höre, der ein Erfolgsfaktor ist die Lebenszeit, die Leute investieren, weil sie wahrscheinlich die Leidenschaft auch haben, also Das ist ja immer eine Frage, wie viel Lebenszeit kann man investieren, ja, wie viel entscheidet man sich, Prioritäten zu machen. Mhm. Und das andere aber auch, was du ja sehr betont hast, ist das Kursgeben. Und über das Kursegeben, ja, sich zu verbreitern, A, inhaltlich besser zu werden, mhm, und aber auch mehr Leute zur Impro zu bringen. Im Gegensatz vielleicht zu, was man dann in den Jahren später gesehen hat, dass Improgruppen sich halt versucht haben, vor allen Dingen einfach als Showgruppe zu etablieren und dann immer ein bisschen auch publikumsmäßig stagniert sind. Und dass bei euch halt auch die Breite war,
ja,
wo dann auch die gegenseitige Befruchtung, Leute aus Kursen in Shows gegangen sind, Leute aus Shows in Kursen. Mhm.
Mhm. Aber ich finde auch nicht alle Improgruppen, oder wenn man jetzt da aussen zulässt, sollen das gleich machen.
Nein,
weil
nein.
Meine Lieblingsimpro-Gruppe ist ja Harry Oli. Und die habe ich einfach immer sehr bewundert dafür, dass sie auch gesagt haben, wir machen unser eigenes Ding. Harry Oli gibt, glaube ich, keinen Kurs, oder?
Aber Harry Oli ist der Porsche. Also als ihr uns übernommen habt damals, also wir waren in der Pipeline für das Kurssystem, wir hatten das schon durchkonzipiert.
Ja, logisch.
Aber heute machen sie das nicht mehr. Ne?
Schon, also man muss dazu sagen, der Gary ist eigentlich Gründer von Harry Oli. Der Name ist auch ein geiler Name. Du und der Dave, also ja, ein Gründungsmitglied mit, ja, dem Dave zusammen. Ja, nein, aber was ich damit wollte, ein bisschen sagen, ist, was ich bei Harry Oli momentan cool finde, ist, dass sie so auch wie eine Nische besetzen. Und genau, ich glaube schon, dass das auch möglich ist. Also, dass jetzt nicht alle müssen einfach Kurs geben und noch mehr Shows und noch mehr und alles auch machen, sondern Harry Oli macht Konzept-Impro.
Ja, genau.
Und das ist geil. Und das ist wie dann nochmal ein Zweig, wo man kann nutzen. Und so können wir die Impro, ich glaube, das ist noch nicht ausgeschöpft. Wir können noch viel verschiedene andere Impro machen. Und wie so eine Gruppe, die sagt, wir spezialisieren uns, voll, auf Musik-Impro, machen nur Musik-Impro.
Ja, es gibt es ja auch. Es gibt ja die Basic Pitches,
ja,
die jetzt auf Englisch
ja,
Musical-Impro in Zürich machen. Ja, ich glaube, es ist halt, wie wichtig, und ich nehme an, aus meiner Impro-Erfahrung und vielleicht das so als den Schlussgedanken für die Gründerjahre, dass Impro-Gruppen fast alle durch so Häutungsphasen durchgehen. Dass man, mhm, findet sich mal mit Leuten, mhm, an und dann trennt man sich, hat man andere Interessen oder man schließt eine andere Gruppe an, ja, und nach einer gewissen Zeit landet man bei denen, mit die sehr starken selben Interessen haben. Mhm. Und ich glaube, deswegen finde ich es auch wertvoll, die verschiedenen Werdegänge von verschiedenen Improgruppen aufzuzeigen, dass man nicht das Gefühl hat, man muss das genauso machen, wie gerade alle anderen Gruppen von außen ausschauen und meinen herum.
Ja.
Je nachdem, welchen Weg du als Improvisateur individuell gehen willst. Also wenn du halt, ich sage mal, wenn du 20 Jahre später immer noch professionellen Impro machen möchtest, dann brauchst du halt viel Leidenschaft, du musst auch viel Zeit investieren und du musst dich viel der Impro aussetzen. Mhm. Dann ist vielleicht eine Gruppe, die sagen möchte, wir möchten eigentlich gerne alle 2 Monate mal einen Auftritt machen und aber nur 4 Leute auf der Bühne, aber wir sind zu 12, mhm, dann ist das eine schöne Gruppe. Nichts gegen diese Gruppe, die muss auch für dich stimmen.
Ja.
Und nicht jede Gruppe muss sagen, wir wollen 3-mal die Woche proben und jeder muss hier 20 Stunden Eigenleistungszeit reinbringen. Das ist dann eine andere Gruppe. Und deswegen, wenn man das heute an und für sich sieht, ne, dann jeder, der heute kommt, glaubt natürlich, es war immer schon so. Aber ich glaube, ich finde es wertvoll aufzuzeigen oder darzustellen, wie ist es denn dahin gekommen?
Absolut.
Dieser Häutungsprozess, hast du dazu noch Gedanken? Dieses sich die richtigen Leute mit den sehr ähnlichen Interessen, die einen aber auch noch fordern und inspirieren zu finden. Hast du dazu Gedanken?
Ja, du nennst es einen Häutungsprozess. Es ist natürlich auch ein Reibungsprozess. Das kennt man ja von Bands oder von Gruppen, wo kulturell etwas zusammen machen, mhm, eben, dass man sich dann auch gegenseitig reibt und dass dann auch Leute rausgehen. Also, zum Beispiel die Anna Cargo, habe ich immer sehr, sehr gern als Impro-Spielerin. Sie hat so einen eigenen Stil und noch, sie kommt noch so stärker noch aus dem Figurenspiel raus. Aber ihr ist das alles dann ein bisschen zu gross geworden. Sie macht heute wunderbares Figurentheater, also, mhm, speziell. Sie hat wieder ihre Nische gefunden. Und da hat man sie schon auf dem Weg auch dann ein bisschen verloren. Aber wie gesagt, wir haben es super mit ihr und alles gut. Und von dem her gibt es dort schon Reibungen. Und was du vorher gesagt hast, ich glaube, Impro-Gruppe sollte unbedingt in dem Prozess miteinander reden, oder? Was wollen wir eigentlich? Was ist mein Bedürfnis? Was möchte ich mit der Impro? Ich bin damals auch immer noch ein bisschen im Spannungsfeld gsi, dass ich ja dann, ich habe dann Ewige Liebe zum Beispiel gespielt, das war sehr aufwendig gsi und habe dann wieder ein bisschen weniger können investieren in die Impro. Das ist so ein bisschen Story of my life, dass ich immer verschiedene Baustellen noch habe oder neben der Impro andere Sachen mache. Und dann hat man auch gemerkt, wir können eigentlich nicht so weitergehen, wenn wir nicht Leute zuholen. Das ist wie klar gewesen. Das war aber auch umstritten gewesen. Wenn man wirklich die jungen Wilden in dem Porsche, wenn man die dazuholen, Angst vielleicht auch vor Konflikt oder wir kennen die ja schon und die sind cool, aber funktioniert das denn mit denen? Das ist natürlich eine Angst. Dann hat man aber gesagt, hey, Impro, face your fear, oder? Und hat dann einfach einige Leute, wir haben auch noch andere, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber wir haben auch noch einige andere Leute dann aufgenommen und gesagt, jetzt machen wir mal zack, eine Vergrösserung und schauen dann, was passiert. Das ist auch strukturell dann nicht so einfach gewesen.
Ich meine, war ja eklatant. Ja. Ihr wart damals zu sechst, glaube ich, und aus sechs wurden 14. Also das war mehr als eine Verdoppelung.
Wahnsinnige Vergrößerung. Wir haben auch gesagt, nicht einfach nur, dass da ein bisschen schauen können, sondern dass die Geld verdienen können. Ja. Wir haben noch ein Stundenlohnmodell gehabt, du hast deine Stunden aufgeschrieben. Ja. Und alle sind schon der Meinung gewesen, da, wenn man Geld verdienen mit ihm. Ja. Also du musst können, wenn du da bist, auch einen Teil von deinem Lebensunterhalt oder Vision mal dein Leben können zu finanzieren mit Impro. Das ist schon dort schon der Gedanke gewesen. Und ja, dann hast du und die Leute haben aber coole Ideen reingebracht. Es sind neue Formate entstanden. Das Kurswesen ist neu aufgestellt worden.
Aber das als jemand, der davon ja profitiert hat, weil ich in dieser Gruppe war, die dann die 14er-Gruppe war, ich nehme im Nachhinein das als unglaublich mutigen Entscheid. Eben, die Anna Krager hat mal im Gespräch erzählt, sie wusste schon, als der Entscheid gefällt wurde, dass das der Anfang von ihrem Ende ist, dass sie das, ihr war gefühlt, also jetzt nicht vielleicht kognitiv, aber gefühlt war klar, das ist, wird nicht mehr mein anderen Pfirsich sein, das ist nicht mehr, das sind nicht mehr im Endeffekt meine Freunde und ich, sondern das wird größer und da werden neue Energien, die Energie verändern. Und es haben ja auch nicht alle, sagen wir mal, die Anfangszeit von diesen 14 auch überstanden. Man war ja auch relativ mutig, wem man da alles holt. Also es war ja einfach nur eine Frage, passen, glauben wir, dass diese Person zu uns passt und nicht, wie passen die alle zueinander?
Ja.
Und diesen Mut, dieser Radikalität im Sinne dessen, was glauben wir, was ist richtig, auch wenn es Opfer mit sich bringen könnte, bewundere ich massiv und ich weiß nicht genau, ob ich den noch so hätte, also 12 Jahre später.
Ich mag mich noch an die Sitzung erinnern, im Hotel Schweizerhof am HB, das ist absurd, weißt du, so ein Hotel, Kaffee.
Beim anderen für sich gab es Geld, da ist man zum Hotel Schweizerhof
gegangen. Genau, das ist wirklich so, also so goldige Tässli, haben wir dort Kaffee getrunken und das hat sich schon auch ein bisschen wie ein Abschied angefühlt. Der Abschied von dieser Band, wo wir vorher gewesen sind, oder? Dass wir jetzt gesagt haben, nein, es muss jetzt, wie die Band gibt's jetzt eigentlich nicht mehr. Jetzt können wir sagen, wir können irgendwie vielleicht noch an dem festhalten. Ich glaube, es wäre auch dort nicht mehr ganz so weitergegangen, oder? Und jetzt machen wir die Öffnung. Und wie du sagst, ich verstehe das andere. Es war auch ein bisschen ein Abschied gewesen von so dem Alten an und für sich.
Und das werden wir ja auch im Jubiläumsjahr ein bisschen erläutern, weil wir werden was zur Geschichte vom An und für sich machen wollen. Und ich habe erfahren, dass Valentina mit dir und mit mir darüber gesprochen hat, wie würden wir denn eine historische Aufarbeitung strukturieren. Und dass wir da sehr ähnlich gewählt haben, dass es sind eigentlich die großen Personalentscheidungen oder diese Bandphase.
Ja.
Dann würde ich sie nennen die Clique, so 2013 bis 2020, vielleicht eher eine Gang als eine Band waren. Nicht alle mit allen, aber da drin gab es ein bisschen Fraktionen und man hat dasselbe Ziel gehabt. Und dann 2020, 2021, vielleicht bis jetzt die Übergangsphase.
Wie würdest du die nennen? Da würde mich jetzt wundern. Ja.
Also die Phase jetzt, das würde ich sagen, das Unternehmen. Jetzt ist es das Unternehmen. Und wo halt andere Dynamiken drin sind, als ja. es bei der Gang, als es bei der Band war. Ja. Das ist, und dass das eigentlich die großen Zäsuren sind, ist, es ist nicht das Zollhaus und es ist nicht die Töpferei und es sind nicht die 10.000. Zuschauerin bei Maestro, sondern es ist,
ja.
es ist eigentlich die, wie gestalten wir die Menschen miteinander?
Mhm. Ja. Aber der Grund, warum ich noch dabei bin, ist die Freude am Spiel. Also mhm. sonst wäre ich nicht mehr, das muss also, ich mir immer sagen.
Meinst du, ich wenn bin ich, nicht der Grund, dass du bleibst, das ist das Spiel.
Nein, ich habe immer gesagt, wenn ich mal da auf die Bühne rauslaufe und sage, ja nein, das schießt mir jetzt auch an, jetzt muss ich so eine Impro-Show spielen, dann kann ich eigentlich hören. Ich glaube, aber in anderen Kunstformen ist das wahrscheinlich anders. Du ja, sagst, ja, ja, dann machen wir jetzt. Das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Oder sollte man, glaube ich, nicht machen.
Es ist nicht wie bei Oasis, dass der Grund, dass sie wieder zusammen sind, ist einfach eine ganze Menge Cash, der auf ja, der Straße ja. liegt.
Aber andererseits, da hat das Thema haben wir schon verhandelt, müsste ich einmal gesagt, ich muss ein bisschen lernen, ökonomischer spielen. Weißt du, mit dem Alter, wenn man ja so lustvoll auf die Bühne geht, dann zieht man sich aus und macht irgendwelchen Scheiß. Und man muss sich auch lernen, ein bisschen, weißt, so ein bisschen zurückhaltender zu spielen. Aber das ist ein Prozess. Man lernt wirklich nicht aus.
Wir lernen nicht aus, aber wir kommen zum Ende des zweiten schön, Blocks ja. und ich freue mich sehr auf das dritte Bereich mhm. und das ist Christians Thema.
Yeah. Jetzt bin ich dran, gell? Also, Gary, ich habe ein Thema für dich und ich hoffe, dass sich das interessiert. Und zwar die Frage, die mich auch immer wieder mal umtreibt, ist, was können wir von anderen Kunstformen lernen in der Impro? Es gibt ja immer wieder den Versuch, auch zum Beispiel, wir haben die Show Impro vs. Slam, wo man Slam-Poetry mit Impro verbindet. Es gibt Leute, die auf der Bühne malen, es gibt Leute, die sich inspirieren lassen von Filmen. Und, also es gibt ja sehr viele andere Kunstformen, wo die Impro inspiriert, wo man auch versucht, mit denen sogar zusammenzuarbeiten. Was kann denn die Impro von diesen anderen Kunstformen lernen? Und dann die Frage vielleicht auch noch weiter, wie weit ist es überhaupt möglich, andere Kunstformen mit der Impro zu verbinden? Das würde mich interessieren.
Keine Sorge, ich führe jetzt nicht die tiefgreifende philosophische Debatte, die ich mit dem Herrn Niki in der zweiten oder dritten Folge hatte, fort, ob Impro Kunst ist, ja oder nein.
Also komme ich dann auch noch hinführen, weil Kunstbegriff-Diskussionen sind eigentlich, siehst du, das ist wie langweiliges Philosophie-Seminar.
Ich glaube, ich wäre da schon noch happy geworden. Was kann Impro von anderen Kunstarten oder lernen? Der erste Gedanke, der mir in den Sinn gekommen ist dazu,
ja.
Ist, ich weiß nicht mehr, ob es auf Roland Trescher oder Gunter Lösel zurückgeht. Ich weiß es nicht mehr. Es war eines der zwei, ich möchte jetzt nicht sagen alten, aber ich möchte es dann doch sagen, großen alten Impro-Vordenker aus Deutschland, die auch beide Bücher geschrieben haben, sehr verschiedenartig, sehr einflussreich waren, auch auf mich. Einer von beiden hat darüber gesagt, die Impro muss persönlicher werden.
Ja.
Dass die ImprovisatorInnen und die Impro, die ist ein bisschen zu, wir machen Impro und das definiert's. Also wir machen Theatersport und Theatersport macht man richtig. Oder man macht Chicago-Style und den macht man richtig.
Ja.
Und er hat, einer von beiden hat gesagt, es geht viel mehr darum, warum machst du Impro? Dass wir uns von diesen Formen lösen und mehr zu der künstlerischen Identität des ImprovisateurInnen hinbewegen. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, das nehme ich jetzt mal Musik, das haben die natürlich meilenweit voraus. Also was macht eine Katy Perry aus? Das ist nicht die Musik. Also die Musik gibt es in praktisch genau demselben, in praktisch genau demselben Inhalt tausendfach. Es ist die Persönlichkeit, die diese Musik macht.
Ja.
Und die Kombination von der KünstlerIn und dem Werk. Und damit der Verbindung zu den Konsumenten oder Fans. Und ich nehme an, das ist halt Comedy genau dasselbe. Ich glaube, Comedy hängt nicht vom Witz ab. Das hängt von der Kombination des Programms, des Inhalts, des Stils und der Person ab. Und dieses Paket macht das Ganze.
Ja.
Und ich glaube, dass die Impro, auch wie wir sie unterrichten und wie ich sie auch zum Teil bei uns sehe, als an einem Pfirsich, dass sich halt als Gruppe oder als Marke identifiziert,
ja.
aber auch wie ich es in Amateurgruppen sehe, man ignoriert ein bisschen zu sehr, die Frage, was ist die Impro, die zwischen diesen Leuten entsteht? Und was ist das vielleicht auch impromäßig Schlechte, was diese Person macht, aber das hat gleichzeitig einen riesen Spark. Also wenn die mir dran denken, wir sind ja zwei, beides U2-Fans, dass Bono nie dafür bekannt war, dass
er... Bist du ein U2-Fan?
Natürlich bin ich ein U2-Fan. Ja.
Dass darf Bono, man das überhaupt noch sagen?
Man darf man das nicht? I don't know. Joshua's Tree. Hör mal da auf. Dass Bono kein großartiger Sänger war. Und das war nicht das Skill, sondern es war die Persönlichkeit mit der Band. Oder das ist ja auch... Auch gerade bei Sängern Leute gibt, die, das ist jetzt nicht technisch brillant oder großartig, aber es ist sie und die Persönlichkeit und die Kombination, die Frontperson zu sein. Und da spricht jetzt mehr der Innovateur und Philosoph der Impro als der kommerzielle Geschäftsführer einer Impro-Gruppe, spricht daraus, dass ich es noch geiler finde, die ist individuelle, persönliche KünstlerInnen-Identität hervorzuholen und vielleicht mit der Kopie von anderen zu beginnen, aber dann seine eigene zu finden, auch wenn sie ein bisschen dreckig ist, auch wenn es ein bisschen mehr Blocken ist und auch wenn es wenig Figurenspiel hat. Und das finde ich etwas mega Spannendes an dem Prozess, den ich auch bei der Donut und Björn Show beobachte. Oder Björn, ich weiß nicht wie rum, Björn, Donut oder Björn. Ich spoil es ganz offensichtlich, kopieren die erstmal Middleditch and Schwartz von Netflix und versuchen aber über diesen Prozess, der wird sich auch vielleicht noch ein paar Jahre dauern, das zu finden, was ist denn ihres?
Aber jetzt hast du gesagt, Middleditch and Schwartz ist ja auch improvisiert und die Frage wäre doch jetzt auch noch, wenn so wie du sagst, würde das ja dazu führen, dass man jetzt uns eigentlich gar nicht gross anderen Kunstformen hinwendet. Aus zuschauender Sicht ist es ja so, manchmal findet sie Poetry Slam, Comedy und Impro, das ist doch eigentlich das Gleiche. So, sag jetzt mal so ein bisschen salopp. Wieso arbeitet ihr nicht mehr zusammen? Wieso tauscht ihr euch nicht aus, wann ihr voneinander könnt lernen? Wieso machen wir das zu wenig?
Oder ich würde die These anzweifeln, dass Leute wirklich glauben, das sei das Gleiche oder ähnlich. Ich glaube,
für viele ist es ähnliches Erlebnis.
Und ja, das ähnliche Erlebnis ist, glaube ich, Unterhaltung. Und das ist dann könntest du sagen, ein Avengers-Film ist auch das Ähnliche. Du gehst und alles, was dann Live-Unterhaltung ist, ist dann ähnlich. Ich glaube, dass das Publikum schon über die Phase hinweg ist, dass du Impro erklären musst, das ist wie Stand-Up-Comedy, nur nicht geschrieben. Ich glaube, dass das schon ein ganz klarer Unterschied ist, dass du weißt, der Stand-Up-Comedian oder die Slam-Poetin, die hat diesen Text geschrieben und du siehst die Reproduktion eines ausgewählten Werkes zur Impro. Aber
es gäbe für mich zum Beispiel einfach den ganz simplen Aspekt von Techniken, dass ich kann zum Beispiel von einer Stand-Up-Comedy-Show etwas über Timing lernen. Also ich sehe so, okay, jetzt wartet er noch ein bisschen.
Aber selbst da würde ich jetzt wieder behaupten, das lernst du eher von der Künstlerin als von der Form. Es gibt ja auch Stand-Up-Comedians, die sind technisch toll. Es gibt Stand-Up-Comedians, wenn ihr mal abgefahrene Sachen gucken wollt, googelt mal Robin Williams. Stand-Up-Set. Das ist pures Chaos. Das hat nichts mit einem Trevor Noah zu tun, was komplett durchkonzipiert politisch linksgerichtete Stand-Up-Comedy ist. Das ist so breit.
Aber das ist dort in Amerika ist Stand-Up und Impro viel stärker verzahnt. Der Robin Williams ist ja ein Improvisateur gewesen, also hat auch Impro gemacht, oder? Aber
das würde ich eher sagen, weil die in den USA viel mehr als hier die Komiker, die Comedians sich so einer krassen, riesigen Konkurrenz aussetzen mussten, dass du als Comedian musst du richtig gut werden. Und um richtig gut zu werden, haben die dasselbe gemacht, wie du das vorhin erzählt hast, als Musical-Darsteller. Du hast einfach alles an Kursen und Inputs und Lernen gemacht, was du kannst. Vielleicht ist das ja... bin ich ein bisschen ketzerisch der Schweizer Comedy-Szene gegenüber, in der Schweiz obhand der mangelnden Konkurrenz nicht so nötig. Da reicht dann schon dein einer Edge und ein paar coole Freunde beim SRF, dass du Comedian wirst. Ich glaube, das ist ein krasser Unterschied, dass, und deswegen würden mir, auch das tut mir wahnsinnig leid, da bin ich vielleicht ein bisschen verbohrt, würden mir großen Comedians primär Amerikaner und Briten einfallen.
Ja.
Aber auch weil die, das ist gegrindet und die haben sich selbst halt erfunden und entwickelt.
Aber im Umkehrschluss müsste man ja jetzt sagen, dann sollten ja ImprovisateurInnen eigentlich auch mal Stand-up machen, um davon lernen, Slam, oder sollten in einen Figuren-Theaterkurs, wo nicht improvisiert
ist. Unbedingt, genau wie du, zu Stella Adler nach New York gehen und wirklich mal auch intensiv, jetzt nicht so 6 Stunden oder ein Wochenende lang, ich weiß nicht, wie lange du in New York
warst. Stella Adler, du meinst das noch, ja.
Ja, 6 Wochen, ich weiß nicht, wie lange du warst.
Theater Incentive bis 6 Wochen, ja.
Genau, und sich wirklich damit auszusetzen, um seine improvisatorische Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das können wir wahrscheinlich allgemein von anderen Kunstformen lernen, die professionalisierter und kommerzialisierter und institutionalisierter sind als wir, ist, dass die ihre Ausbildungen klarer, besser im Griff haben, weil viele dann halt auch wissen, ich bilde mich aus, um Profi zu werden. Mhm. Und ich glaube, in der Impro, das noch nicht so verbreitet ist, ich will Impro-Profi werden. Aber wenn ich mir anschaue, was der Till, der ja bei uns das Praktikum im Moment macht, macht, oder auch was der Carlo macht, es tut mir leid, alle, die ich jetzt nicht gerade nenne, die das auch machen, wie sehr die sich bilden und wie sehr die auch anfangen, sich auch außerhalb der Impro zu bilden. Ich war auch 3 Monate in Italien, habe Commedia dell'arte gemacht. Nicht, dass mir man das heute noch so ansehen würde, aber es ging natürlich auch darum, dieses eigene Impro-Portfolio, sich als Performer zu entwickeln.
Du hast irgendwie, glaube ich, 10 Kilo abgenommen in dem
Commedia dell'arte. Ich war fit ohne Ende. und trotzdem, es wird ja am Ende des Commedia dell'arte Kurs, werden dir 2 Figuren zugewiesen, die du dann spielen darfst aus dem Repertoire von Commedia dell'arte. Ja. Und eine davon war dann schon der dicke Arzt, den ich da bekommen habe.
Dottore Gelato.
Il Dottore heißt er. Also die Figuren in Commedia dell'arte ist ein anderes Thema. Das kann schon sehr ins Antisemitische gehen. Und ich glaube, das würde ich sagen.
Ja.
Ich glaube, was wir total, aber da sind wir einfach noch nicht. Was wir lernen könnten, ist, die Kanäle zu erweitern.
Mhm.
Ne, also, auf welche Art und Weise bringst du deine Kunst, deine Produkte zu Fans hin? Und wir sind halt immer noch massiv unmittelbar und direkt und haben uns auch ehrlich gesagt gefühlt, trotz Corona, zumindest wir, mal ganz schnell wieder weg vom digitalen Medium bewegt, sobald wir konnten, haben aber natürlich auch viel abgeschnitten.
Hast du das Gefühl, Impro im Fernsehen, funktioniert das? Wie würde das funktionieren?
Ich glaube, wenn ich den Erfolg von Whose Line Is It Anyway, die, weiß ich nicht, 15, 16 Jahre mit Unterbruch im Fernsehen war, dann geht das. Ob das meine präferierte Form von Impro ist, das weiß ich nicht.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie ein Hamburger, ist eine tolle Sache, wenn du sie einen Starkoch macht, und wenn du sie zum Massenprodukt machst, dann veränderst du den Hamburger. Funktioniert auch, kann sagen, ja. Also ich würde das nicht ausschließen. Ich glaube, es ist schwer und ich glaube, es bedarf einfach eine Menge, genau wie die Impro auch Zeit brauchte, sich als Bühnenkunst zu finden oder zu entwickeln. Aber brauchte sie das im Fernsehen auch? Ob sie die Zeit kriegt im Fernsehen, das ist zweifelhaft. Ob das vielleicht in den Ende 80er, frühen 90ern, da hast du vielleicht mehr Zeit gehabt, als du die heute hast. Das wäre sicher. Und ich glaube, das Dritte, und da teile ich ganz fest, wo wir lernen können, aber das ist weniger, finde ich, die Unterhaltungsform als die Veranstaltungsform. Ich liebe es in Großveranstaltungen, weißt du, so Theater Elf, Musicals, die Mormon, Blue Man Group, aber auch in den Zirkus, auch in Theater zu gehen, und ich gucke, wie machen sie diese Customer Journey, wie machen sie diese Reise des Gastes. Da geht es mir gar nicht so um die Aufführung, sondern was bieten sie nach den Shows, was bieten sie vor den Shows, was passiert, wie bringen die mich in die richtige Stimmung, wie fangen die mich danach ab? Und ganz ehrlich, sorry, also die großen Häuser in der Schweiz, also so Theater Elf, die machen das ganz toll.
Ja.
Also ich habe das so toll gefunden, dass in der Blue Man Group danach die Blue Mans an einem eigenen Bereich da waren und du konntest mit denen einfach nur Bilder machen und das hat dir was gegeben, jetzt kannst du noch was machen. Und ich war letztens im Ach, wie heißt denn das, das Theater, wo der Romeo öfter auftritt? Da wurde zur Seilbahn.
Rigiblick,
genau. Ja,
Theater Rigiblick.
Und das war wirklich so, weiß ich nicht, das hat für mich elitäres Theater. So, jetzt ist Einlass, 10 Minuten vorher, davor dürft ihr mit euren Getränken draußen stehen. Getränke dürft ihr nicht mit reinnehmen, dann sitzt ihr 10 Minuten dort, es passiert gar nichts. Ja. Und jetzt habt ihr zu warten, bis es losgeht und dann ist die Aufführung fertig und dann geht's auf und dann rennst du in die Bar oder gehst nach Hause. Und es war so, wir zeigen hier eine Aufführung und dafür ist das da. Und ich dachte so, und es war Monty Python Songs. Also du hättest so viel.
Also jetzt auch nicht gerade E-Kultur, sondern eher Unterhaltungskultur.
Ich würde sagen EU.
EU.
Also elitäre Unterhaltungskultur. Also ich glaube, das ist etwas, wo ich finde, wir ganz viel lernen können, aber das ist mehr das Impro-Produzentenherz, das
aber,
da...
Aber das ist spannend, du plädierst dafür, klar, wir sollten rausgehen, uns andere Kunstformen anschauen, das mitnehmen. Jetzt in einer Gruppe ist nachher noch spannend, wie finden wir uns denn gemeinsam, weil wir haben ja auch mit Altersunterschied und alle einen anderen kulturellen Background oder sind eben an einem anderen Ort. Wie bringen wir das jetzt wieder in die Gruppe, in die Probe, in die künstlerische Intention hinein? Schwierig, hä?
Ja, wäre eine Frage für die aktuelle künstlerische Leitung. Das ist nicht meine Rolle. Ich
ja, wie zum Beispiel jetzt Donat und Björn, oder? Die finden sich auch, weil sie haben jetzt sehr Freude am Gemeinsamen, die haben so gemeinsame Sprache fast schon.
Also ich glaube, das ist das, jetzt sind wir wieder bei diesem Schälungs-, Häutungs-, Reibungsbegriff von vorhin. Ja. Ich glaube, das ist etwas, was du da rausfindest, inwieweit homogenisierst du dich als Gruppe und findest das raus, was du willst. Mhm. Das ist ja auch etwas, was ich mega spannend finde, gerade bei Musik, wo ich das Gefühl habe, die Bands, mit denen ich groß geworden bin, die sind so wie Oasis, die sind monothematisch. Das ist, wir machen ein Genre von Musik und das machen wir und das machen wir richtig gut und das machen wir breit. Und wenn du modernere Popstars nimmst, ich weiß nicht, wie es mit Bands ist, aber mit Individuen, das gibt ja kein Genre mehr. Also das ist ja dann alles. Da ist vom Rap bis zur, das ist einfach, wir wählen einfach die Musik, die mir der Produzent vorgibt. Ja. Das ist jetzt ketzerisch.
Und U2 ist schon geil.
U2 und You Got U2 und das ist noch riesig breit, was du in dieser Welt machen kannst. Und ich glaube, dass an und für sich mit dieser Entscheidung ein großes Ensemble zu sein, wir lösen das ein bisschen über die Shows. Dass wir halt sagen, es gibt die Shows, es gibt die Shows, es gibt die Shows. Wir dürften da aus meiner Perspektive auch noch mutiger sein.
Inwiefern? Wie würdest du wählen, mutiger sein?
Noch mehr Nischen bespielen auf Kosten von Massenerfolg. Das sage ich jetzt und das wird mir dann Donat und ich werden uns dann bei dem nächsten Leadership-Crew-Meeting drüber streiten, wenn ich sage, du, wo sind die Zuschauerzahlen, wir müssen das Geld verdienen. Aber ehrlich gesagt, der Impro-Nerd sagt, ich finde es super, dass wir ein kommerzielles Angebot machen, das super zugänglich ist und das auch alles dafür tun sollte, wie ein Theater 11, sich maximal zugänglich zu machen und maximal Freude zu machen. Finde aber auch, habe die Hoffnung, dass wir irgendwann einen zweiten Theaterstandort haben, der vielleicht nur 60 Sitze hat, wo du dann sagst, okay, hier passt ein John & John rein und hier passiert auch das Avantgardistische, was dann seinen Einklang mal in einem Maestro findet und ein Maestro mal nicht die nächste prämissenbasierte Punchline-Szene bietet, sondern mal wirklich etwas anderes im Gewürz anbietet und damit das Publikum verschiedene Angebote geben kann, die SpielerInnen sich verschiedentlich ausleben lassen können und ich glaube, das an einem 40-Ensemble ist halt, es als Profi-Ensemble muss es sich nicht mehr so homogenisieren, die müssen alle unser Kerngeschäft, und das ist Unterhaltungsimpro, das musst du können.
Ja.
Und dann fände ich es für uns toll, das gar nicht so zu homogenisieren, sondern zu sagen, eher es gibt hier diesen Cast und vielleicht ist es gibt eine alte Idee, die man so in experimentellen anderen Orten sieht, weiß ich nicht, Impro unter Drogen, alles unter Drogen, Publikum nimmt Drogen, mit, Spieler nimmt Drogen.
Mit der ETHC, wir können das machen, so richtig wissenschaftlich begleitet.
Oder mit deinem oder Drogendealer von der Straße nebenan. Also das ist als Extremform oder wirklich, ich habe mal einen Western gesehen von der Impro-Gruppe aus Potsdam, Theater ohne Plan heißen die, glaube ich. Und die haben halt den Western gespielt, nicht wie wir den Western spielen, so ja, in einem überzeichneten Lucky Luke-Klischee, sondern die haben Italo-Western studiert.
Terence Hill-mäßig.
Ja. Nee. Der echte. Wie heißt ja, der? Enzo Maroi.
Enno Morricone.
Genau.
Ist der Komponist.
Genau, ja. der die Musik zugemacht hat. Und dann haben die halt auch wirklich, sind die so 10 Minuten mit 3 Worten nebeneinander geritten. Und ja, wollte ich jetzt auch nicht gucken, war mir nicht das richtige Genre, aber ich finde es noch toll, wenn du das verbreitern könntest. Und ich glaube, das ist natürlich die Breite an Nischen, können wir uns auch von anderen Kunstformen mehr abschauen. Ja. Die gehen mehr in die Breite und sagen halt, es muss nicht alles Kurzform Johnstone, Langform Narrativ, Langform Assoziativ auf Chicago beruht sein, und das sind die 3 Dinge, die wir machen können, sondern noch mehr und sich auch ganz klar zu differenzieren. Deswegen, ich weiß, es ist für das an und für sich nicht einfach, Shows zu haben mit Namen drauf, weil das kann halt, Kati und Bruno können nicht die Donald und Björn Show spielen, und man gibt diesen Personen eine gewisse Plattform und man erhebt sie gefühlt auch über alle anderen.
Ja.
Aber gleich, das sehe ich auch, und das ist eine Spannung, die wir haben, aber gleichzeitig finde ich die Personalisierung hure geil.
Aber du spielst natürlich quasi fast eine Schwäche wieder an, von an und für sich als kommerzielles Unternehmen, den Druck auf die Shows, dass sie müssen zuschauende Zahlen haben. Mhm. Das sieht man schon bei den Late Nights, glaube ich, dass die Leute finden, wir müssen schauen, dass da Leute kommen. Und wir sind in Chicago gewesen, haben in New York auch viel Impo geschaut, und dort siehst du das, also Leute, die Comics auf der Bühne lesen und über Comics diskutieren und dann noch ein bisschen Impro-Szenen spielen, Feld mit Puppen, Shakespeare, das ist zwar sehr erfolgreich, aber es gibt einfach dort so Vielfalt, aber die haben auch viel mehr Leute.
Aber die haben nicht mehr Zuschauer, also das ist dann, genau, das ist dann am Anfang auch nicht so, und ich glaube, dass das ist das vielleicht, was ich finde, daraus mehr lernen können, ist, das sollten Experimente in der eigenen künstlerischen Entwicklung der ImprovisateurIn sein.
Ja.
Und dann machst du halt, es gibt, der Donald hat davon erzählt, in Chicago, Improvise John Wick, was einfach eine Stunde verschiedene, wie heißt der John Wick-Darsteller?
Keanu Reeves.
Verschiedene Keanu Reeves-Rollen von einer Ein-Personen-Show sind, und sie haben das unglaublich lustig gefunden. Aber darüber, das geht ja dann auch darum, dass du nicht sagst, das nächste, was ich tue, muss die große, erfolgreiche, für jeden angepasste Impro-Show sein, sondern es sind alles Prozesse in der Art und Weise, wie du als Improvisateur und als Künstlerin nicht entwickelst, und viele dieser Prozesse, finde ich, müssen vor Publikum bestehen und dürfen, ich meine, wir zwei haben mal Pumpernickel und der Elch gemacht, wo du die Pumpernickel-Show gemacht hast und ich mich als Elch verkleidet, als DJ und Videojockey und Internet-Einspieler.
Haben das Elch-Kostüm ausgelehnt.
Vom SRF damals.
Vom SRF,
Und ich glaube, das haben wir 1 oder 2 Mal gemacht, und habe ich gemerkt, das war eine interessante Idee.
Ja. Pumpernickel und der Elch.
Ich glaube eben, wovon wir lernen können, ist, wie präsentieren andere Kunstformen ihre Shows, wie entwickeln sich die KünstlerInnen, wie lernen die, und das fehlt mir wirklich auch noch ein bisschen zu sehr, die wirklich auch die Akzeptanz der eigenen Identität. Dann nicht im Feedback dem Cheese zu sagen, jetzt hast du wieder zu viel geblockt, sondern das ist halt Cheese. Und das hat seine Qualität, damit wir umgehen können, und das hat seinen Reiz.
Also da fasziniert mich der Aspekt, das ist am Anfang schon angesprochen, aber das ist so die einzelnen Menschen, also die einzelnen Figuren, die einzelnen Eigenheiten.
Ja.
Ist eigentlich der Keanu Reeves so ein guter Typ, wie immer alle auf Social Media verbreitet?
Ich kenne auch nur die Social Media Sachen, dass er zu Hochzeiten von Fans auftaucht und Omas beim Eintritt kaufen. Müssen wir jetzt Simon fragen. Simon ist unsere People-Experte.
Aber er macht eigentlich trashige Filme. Also seine Filme sind gar nicht so gut. Aber er muss mega netter Mensch sein.
Matrix, mein Freund. Matrix 1.
Also. Ja, gut. Ich finde spannend, wie du sagst, Personen.
Ich glaube, da sollte man hingehen. Ja. Und ich glaube, dass die ImprovisateurInnen, vor allen Dingen, die dann durch Kurssysteme durchkommen und so ist, wie es Abstraktes richtig und falsch mitnehmen, die verpassen das ein bisschen. Und auch, dass es halt am Anfang in so einer Wohlfühlblase Impro und alle sind lieb und nett, werden halt auch Kauze zum Teil wie... Niemand schmeißt die raus, aber ich glaube, die finden nicht so Anklang, wenn du halt wirklich ein bisschen anders bist. Und ich habe einige auch in Masterclass gesehen, weißt du, die waren richtig spannende Persönlichkeiten, ja. Die waren aber nicht so deine Standard-Impro-Spielerin und viele davon finden da nicht den Anklang. Und ich glaube, da gibt es für mich ein bisschen, jetzt werde ich zu drastisch, ich meine das nicht so drastisch, aber ein bisschen zu sehr eine Gleichmacherei, ja. Als zu sagen, wir highlighten die Stärken voneinander, die Eigenheiten und wir bringen sie voraus. Ich weiß noch, du warst ja der erste Coach von Harry Olli, für mir und Dave. Und ja. Wir sind zu dir gekommen und haben gesagt, das Problem, das wir ein bisschen sehen, ist, Dave ist immer die Hauptfigur und er ist immer der Charakterspieler und Gerald ist immer der, der die Fäden zusammenhält und die Geschichten erzählt.
Ja.
Das müssen wir irgendwie ausgleichen. Und du hast damals gesagt, warum?
Ja.
Dann ist halt Gerald der Geschichtenerzähler und Dave ist die Hauptfigur und wenn das für euch funktioniert, warum müsst Absolut. Ihr das, und das hat ja. mich so geprägt, weil ja. ich auch aus so einer Egalität, oder Gleichmacherei der Impro gekommen bin, eigentlich müssen alle alles können.
Ja.
Und ich glaube, so dieses Persönliche und auch, dass sich gegenseitig dafür feiern und ja. nicht sagen, ja, aber du solltest auch noch ein bisschen besser singen und du solltest auch noch ein bisschen besser zuhören. Ich glaube, da steckt was drin. Das war vielleicht nicht deine Frage, aber das ist meine Antwort.
Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort, weil es ist ja traditionellerweise so, dass die Person, wo die letzte Teil hat, auch das Schlusswort ansagt. Das finde ich sehr schön. Die andere Frage, die ich im Hinterkopf hätte, wäre gewesen, where are the freaks? Also wo sind Freaks?
Genau.
Das hätte mich auch interessiert. Und das, wie holen wir die wieder rein?
Und das macht mich ein bisschen fertig, dass die Rolle, die wir in der Impro eingenommen haben, die ist ein bisschen anti-freakig. Und gleichzeitig wünsche ich mir mehr Freaks.
Und ich meine, dass ich so der grösste Freak manchmal bezeichnet wird. Sorry, ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin eigentlich ein angepasster Herisauer Provinz Bubi.
Du bist einfach ein Appenzeller aus den 70ern. Also da kommen einfach so viele Persönlichkeitsmerkmale aus dem heraus und das kommst du nicht rum. Aber dafür, und das finde ich ja wirklich unglaublich bewundernswert, dass du so ein Schussel bist und so ein tausend Sachen interessierter Mensch bist, aber es trotzdem schaffst, so viele Dinge auf den Punkt zu schaffen, dass du es ins Fernsehen geschafft hast, dass du als Solokünstler ja jetzt nicht super erfolgreich, aber wirklich erfolgreich warst, dass du es geschafft hast, 2 Bücher zu schreiben. Ganz ehrlich, ich hätte dir das nie zugetraut, dass du das erste Buch fertig kriegst. Und vielleicht zum wo sind die Freaks? Hey, wirklich die Stärken und die in den Persönlichkeiten sind, auch wenn da unten dran Eigenschaften sind, die einem gar nicht so passen. Und ich glaube, dann kommt Bonus bei raus, dann kommt dieses,
das dritte Mal kommt schon YouTube.
Ja, dieses, den Künstler, das Individuum empowern. Und weil wir halt, weil Impro so es ein Gruppenakt ist, hat die Gruppe, kann Leute erhöhen, aber sie kann halt auch Leute runter und klein halten.
Ja,
und das können wir von anderen Kunstformen lernen, ist auch wirklich Individuen hochzubringen und zu feiern und sagen, dann ist die Person halt anders. Und du darfst der Bassist in einer Band sein und keiner kennt deinen Namen.
Adam Clayton heißt er.
Jetzt mal bei YouTube. Du darfst aber auch Edge sein und jeder kennt deinen Namen. Aber wie heißt der Schlagzeuger von YouTube?
Larry Mullen Jr.
Ja, Christian ist der größte YouTube-Fan. Und das sich nicht kaputt zu machen und dann halt auch als Individuum zu sagen, ich verlasse die Gruppe und ich mache einen anderen Weg, wenn ich hier nicht mich ausleben kann und nicht sagen, die Impro muss uns nicht klein machen. Mhm.
Dann war das jetzt das schöne Schlusswort. Danke vielmals auch für die schönen Worte, Gary. Es war mir eine Freude.
Ich darf jetzt noch andere schöne Worte sagen, um den Podcast zu beenden. Und ich darf mich an dieser Stelle auch bei Leuten bedanken, die hier noch nicht zu hören sind. Die werden aber auch noch hier in dem Podcast auftauchen. Und zwar Dani Giger, der die ganzen Einspieler und Sounds produziert hat. Ich darf mich bei der Valentina bedanken für die konzeptionelle Hilfe bei dem Podcast. Und ich besonders freue mich natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Dann verpasst ihr keine der wöchentlich erscheinenden Folgen. Und dass ihr auch mal in unsere anderen Podcasts reinhört. Folgt uns doch auf Social Media oder in unserem WhatsApp-Channel, um noch viel mehr über das An und für sich und vielleicht auch die Freaks im An und für sich zu erfahren. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ihr auch nächste Woche mit dabei seid. Das war's mit der heutigen Impro-Lounge. Danke, tschüss.
Danke, Gary. Tschüss.
Nachtrag.
Also, jetzt kommt mir in den Sinn, dass ich das Nietzsche-Zitat falsch gesagt habe. Es heißt, den Ernst wiederzufinden, den man als Kind hatte beim Spiel, ist Reife des Mannes. Aber der Punkt ist, da müsste man jetzt noch eine Stunde drüber reden, weil das ist ein bisschen der entscheidende Dreh, dass man so eine Ernsthaftigkeit im Spielen eben auch hat.
Das besprechen wir jetzt bei Kaffee. Thank you.